Hallo und willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung. Ein Thema, das viele bewegt, glaube ich. Gibt es in Deutschland so einen Trend, Protest und freie Meinungsäußerung stärker einzuschränken? Wir haben für dich da einiges an Material gesichtet. Einen Bericht von Amnesty International, dann eine ziemlich umfangreiche Studie von Green Legal Spaces, die schaut speziell auf Klimaaktivismus, und Artikel zur umstrittenen Analysesoftware Palantir haben wir uns angeschaut und eine Buchrezension aus dem Verfassungsblog zu Law statt Order. Unsere Aufgabe heute ist es, diese verschiedenen Fäden mal aufzunehmen, die Fakten und auch die Wahrnehmungen zu beleuchten und ja, zu verstehen, was die Quellen uns über dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit eigentlich sagen.
Genau, das ist ja dieses klassische Spannungsverhältnis, nicht wahr? Auf der einen Seite der Staat, der natürlich Sicherheit und Ordnung gewährleisten will und auch muss. Und auf der anderen Seite haben wir diese fundamentalen Rechte, also Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, die sind ja essentiell für eine lebendige Demokratie. Und deine Quellen deuten da schon übereinstimmend darauf hin, dass dieses Gleichgewicht aktuell ziemlich unter Druck steht. Mit Entwicklungen, die zumindest als, naja, besorgniserregend beschrieben werden. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Okay, fangen wir doch mal mit diesem globalen Blick von Amnesty International an. Der Bericht zeichnet ja ein ziemlich düsteres Bild, muss man sagen, nicht nur für Deutschland, sondern europaweit. Die Kernaussage ist ja, friedliche Demonstranten, die werden zunehmend stigmatisiert, kriminalisiert und manchmal sogar tätlich angegriffen. Ja, Amnesty nennt da auch ganz konkrete Beispiele, etwa mutmaßliche Polizeigewalt bei einer Demo in Frankfurt am Main. Und besonders kritisch sehen die auch, dass selbst von politischer Seite Leute, die halt zivilen Ungehorsam leisten, mit Begriffen wie Terroristen oder ausländische Agenten belegt werden. Das ist schon harter Tobak.
Ja, absolut. Und diese Wahrnehmung, die wird ziemlich gut untermauert durch die Studie von Green Legal Spaces von 2025. Die haben ja speziell Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Deutschland befragt. Und da sagt eine, also wirklich überwältigende Mehrheit, sie fühlen sich in ihrem Engagement eingeschränkt.
Okay.
Als Gründe nennen die dann verstärkte Polizeipräsenz, Überwachung, auch Polizeigewalt wird explizit genannt. Dazu kommen dann noch Versammlungsverbote und die Androhung oder sogar Einleitung von Strafverfahren. Was ich hier faszinierend fand, lauter Studien nehmen jüngere Aktivistinnen und Aktivisten, also die unter 25, diese Einschränkung tendenziell stärker wahr als die Älteren.
Das ist interessant. Normalerweise würde man ja vielleicht denken, okay, die Älteren, die haben schon mehr erlebt, die sind vielleicht sensibler für Veränderungen. Gibt die Studie denn Hinweise, woran das liegen könnte? Also, dass gerade die Jüngeren sich da stärker eingeschränkt fühlen?
Also eine ganz eindeutige Erklärung liefert die Studie selbst da nicht. Aber man kann natürlich spekulieren. Es könnte sein, dass jüngere Generationen, die ja oft viel digitaler vernetzt sind, vielleicht auch digitale Überwachung stärker wahrnehmen oder mehr fürchten. Oder es ist so ein kumulativer Effekt. Sie erleben die Verschärfungen der letzten Jahre vielleicht einfach als prägender für ihre ersten politischen Erfahrungen. Jedenfalls führt diese wahrgenommene Einschränkung zu dem, was die Forschung Chilling Effects nennt.
Ah, ja, die Chilling Effects.
Genau, also Einschüchterungseffekte. Die Angst vor staatlichen Maßnahmen oder auch vor gesellschaftlicher Ächtung kann eben dazu führen, dass Leute sich lieber zurückhalten, dass sie nicht mehr demonstrieren gehen oder ihre Meinung sagen, selbst wenn es eigentlich legal wäre.
Verstehe. Amnesty geht ja auch sehr spezifisch auf die Situation nach dem 7. Oktober 2023 ein, also im Kontext des Gaza-Kriegs. Da fällt dieser scharfe Begriff institutionalisierter Rassismus gegen Araber und Muslime. Woran macht Amnesty das denn fest?
Amnesty argumentiert, dass das schon vor dem 7. Oktober angefangen hat, zum Beispiel mit Verboten von Nakba-Gedenkdemos. Das sind ja Demos zum Gedenken an die palästinensische Flucht und Vertreibung 1948. Diese Verbote seien teilweise mit sehr pauschalen, diskriminierenden Stereotypen begründet worden. Also zum Beispiel die Unterstellung einer generellen Tendenz zu Gewalttaten bei Teilnehmenden mit arabischem Hintergrund. Sowas steht da drin.
Krass.
Ja, und nach dem 7. Oktober hätten sich die Einschränkungen dann nochmal verschärft. Viele pro-palästinensische Versammlungen seien pauschal verboten worden oder nur unter Auflagen erlaubt, die Amnesty als, naja, unverhältnismäßig kritisiert. Hier wird also quasi ein Muster beschrieben, bei dem aufgrund von Herkunft oder Religion Freiheitsrechte stärker eingeschränkt würden.
Und wie passt das jetzt zu den Erfahrungen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten? Werden da auch Unterschiede gemacht, je nachdem, wer protestiert oder wie?
Ja, sehr deutlich sogar. Die Green Legal Spaces Studie zeigt das ganz klar. Nicht alle Protestformen und Gruppen werden gleich behandelt. Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die kennt man ja vor allem durch die Straßenblockaden, die berichten signifikant häufiger von härterem Vorgehen der Polizei. Die fühlen sich bei Aktionen auch weniger sicher als, sagen wir mal, Teilnehmende von angemeldeten Fridays for Future-Demos.
Okay. Die Studie spitzt es quasi so zu. Wer häufiger zivilen Ungehorsam leistet, also bewusst Regeln übertritt, um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen, der erfährt mehr staatliche Repression. Und generell stellen Aktivistinnen und Aktivisten, die öfter mit der Polizei zu tun haben, fest, dass deren Verhalten seit 2021 negativer geworden ist. Das legt schon nahe, dass die Art des Protests die staatliche Reaktion ganz maßgeblich beeinflusst.
Das bringt uns ja zur nächsten Frage. Wie reagiert der Staat denn nun konkret? Welche Instrumente kommen da zum Einsatz? Amnesty und Green Legal Spaces erwähnen beide den Paragraphen 129 des Strafgesetzbuchs. Genau, Paragraph 129 DGB, Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen. Das ist ja eigentlich ein Instrument, das ist gedacht zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, also Mafia oder eben Terrorgruppen. Und die Quellen berichten jetzt, dass dieser doch sehr scharfe Paragraph vermehrt auch gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten angewendet wird. Das ermöglicht dann Ermittlungen wie Hausdurchsuchungen, Überwachung, die sonst viel schwerer zu rechtfertigen wären. UN-Sonderberichterstatter, zum Beispiel der für Umweltschützer zuständige Michel Forst, die haben Deutschland für diese Praxis auch schon explizit kritisiert. Und davor gewarnt, Umweltaktivismus einfach mit Terrorismus gleichzusetzen.
Und es gibt ja noch weitere rechtliche Verschärfungen, die in den Quellen diskutiert werden. Amnesty erwähnt einen Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser.
Richtig, dieser Entwurf zielt darauf ab, die Ausweisung von Nichtdeutschen zu erleichtern. Konkret soll es möglich werden, jemanden auszuweisen, der online, sagen wir mal, einen Post liked, der Terrorakte billigt. Das Problem, das Amnesty hier sieht, ist, der Begriff der Billigung sei extrem vage und unklar definiert.
Ja. Was heißt das schon, Billigung?
Eben. Es besteht die Gefahr, dass Meinungsäußerungen, die vielleicht noch gar nicht strafbar sind, trotzdem zu schwerwiegenden aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen führen könnten. Amnesty zieht da auch eine interessante historische Parallele und erinnert daran, dass früher selbst Organisationen wie der ANC in Südafrika von einigen Staaten als terroristisch eingestuft wurden. Das zeigt halt, wie politisch aufgeladen und ja, wandelbar solche Begriffe sein können.
Neben diesen Gesetzen beleuchtet die Green Legal Spaces Studie ja auch, wie das Rechtssystem so in der Praxis reagiert. Die haben ja mit Richtern, Staatsanwälten, Behördenvertretern in Berlin und München gesprochen. Was kam da raus?
Ein ganz zentraler Befund ist die Entwicklung von Routinen im Umgang mit neuen Protestformen, also speziell diesen Blockaden der letzten Generation. Am Anfang herrschte da oft Unsicherheit. Bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften, auch bei Gerichten. Aber mit der Zeit und auch einfach durch die schiere Masse an Verfahren, wir reden hier ja von tausenden Fällen, haben sich so standardisierte Abläufe etabliert.
Okay.
Bei der Polizei zum Beispiel dieses Klebeentfernungskit. Bei den Versammlungsbehörden eine Anpassung der Auflagen. In München war man zum Beispiel bei Klimacamps anfangs sehr skeptisch, erwartete quasi Sodom und Gomorra, musste dann aber feststellen, dass es ganz anders lief. Und bei der Justiz führt diese Routine eben oft zu einer Standardisierung der Urteile, die häufig eine Kriminalisierung der Blockaden als Nötigung bedeutet.
Moment mal, Routinisierung klingt ja erstmal nicht nur negativ, könnte ja auch Effizienz bedeuten, oder? Wo sehen die Befragten in der Studie da das Problem?
Das Problem liegt laut der Studie darin, dass diese Routine zu so einer Art Abarbeiten führt, wo dann der individuelle Fall, die Motive der Protestierenden oder auch die Verhältnismäßigkeit der Aktion manchmal so ein bisschen in den Hintergrund treten. Es besteht die Gefahr, dass rechtliche Spielräume, die es vielleicht gäbe, einfach nicht mehr genutzt werden. Und brisant sind in diesem Zusammenhang auch die in der Studie berichteten ministeriellen Weisungen in Berlin und Brandenburg.
Was genau sind ministerielle Weisungen in dem Kontext? Kannst du das kurz erklären?
Ja, das sind Anweisungen aus dem Justizministerium, also von der Politik, an die Staatsanwaltschaften. Die sind ja weisungsgebunden. Und in diesem Fall sollen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte angewiesen worden sein, Verfahren gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten nicht einfach nach den Paragraphen 153 oder 153a der Strafprozessordnung einzustellen.
Okay, und was bedeuten diese Paragraphen?
Das sind Regeln, die erlauben, Verfahren bei geringer Schuld oder gegen Auflagen ohne Urteil zu beenden. Das ist so eine Art Verfahrensshortcut. Wird gerade im Jugendstrafrecht oft angewendet, um eine Stigmatisierung durch ein Urteil zu vermeiden. Solche Weisungen greifen aber potenziell in die Einzelfallgerechtigkeit ein. Sie können dazu führen, dass Fälle vor Gericht landen, die sonst vielleicht anders behandelt worden wären. Außerdem, das zeigt die Studie auch, bilden sich so lokale Rechtskulturen heraus. Was in Berlin vielleicht noch als, naja, legitimer Protest durchgeht, kann in Bayern schon deutlich härter bestraft werden. Das wird beeinflusst durch Entscheidungen höherer Gerichte und natürlich auch durch das jeweilige politische Klima.
Neben diesen ganzen rechtlichen Mitteln rückt ja auch Technologie immer stärker in den Fokus. Ein Name, der da immer wieder fällt, Palantir. Das Bundesinnenministerium prüft ja einen bundesweiten Einsatz dieser Analyse-Software. Was genau steckt dahinter?
Palantir ist im Grunde eine Softwareplattform, die ist dafür entwickelt worden, riesige Mengen ganz unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen, also Texte, Videos, Datenbanken, Sensordaten zusammenzuführen und dann mithilfe von Algorithmen zu analysieren, um Muster, Verbindungen oder auch Anomalien zu erkennen. Die wird bereits von Polizeibehörden in mehreren Bundesländern eingesetzt, also Bayern, Hessen, NRW zum Beispiel, aber auch von Unternehmen und ja, Geheimdiensten.
Etwa aus Polizeigewerkschaften oder auch der Union. Die argumentieren laut den Quellen ja, dass so eine Technologie notwendig ist, um Straftaten effektiver aufzuklären und mit der organisierten Kriminalität irgendwie Schritt zu halten.
Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es aber massive Bedenken. Und die kommen quer durch die Parteienlandschaft und von Datenschützern. Kritiker, also von der Linken, über Teile von SPD und Grünen, bis hin zu Bürgerrechtsorganisationen wie der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die warnen vor einer potenziellen Massenüberwachung und auch vor Intransparenz.
Intransparenz, weil man nicht weiß, was die KI da genau macht?
Genau. Wenn so eine KI riesige Datenmengen analysiert, ist oft unklar, nach welchen Kriterien sie eigentlich zu ihren Ergebnissen kommt. Das birgt natürlich die Gefahr von Fehlern und auch von Diskriminierung. Dazu kommt die Nähe der Firma Palantir zu US-Geheimdiensten und die, sagen wir mal, politische Ausrichtung ihres Mitgründers Peter Thiel. Die wird kritisch gesehen, was generelle Vertrauensfragen aufwirft. In Bayern läuft deshalb auch schon eine Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz der Software. Die Sorge ist halt, dass solche Werkzeuge die Überwachungsmöglichkeiten des Staates enorm erweitern. Und diese Chilling-Effekte, von denen wir sprachen, auf Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit noch verstärken könnten.
Spannend wird es ja auch, wenn man sich anschaut, wie über Protest gesprochen wird, also im politischen und medialen Raum. Die Green Legal Spaces-Studie hat ja auch den Diskurs analysiert. Was sind da so die Hauptbefunde?
Ein ganz zentrales Ergebnis ist eine deutliche Zunahme negativer Darstellungen von Klimaaktivismus, sogenannter Frames. Besonders in den Jahren 2022 und 2023. Der am weitesten verbreitete Frame ist der Angriff auf Recht und Ordnung. Protest wird also primär als Störung und Bedrohung der öffentlichen Sicherheit dargestellt.
Okay, das ist der häufigste. Was gibt's noch?
Andere häufige Frames lauten, Protest sei fremdbestimmt, also zum Beispiel durch ausländische Geldgeber finanziert. Oder er sei gefährlich für Bürger, klar, durch Blockaden und so weiter. Oder kontraproduktiv für das eigentliche Anliegen. Und es gibt sogar den Frame Angriff auf Kultur und Wohlstand. In diesem Kontext fallen dann auch diese extremen Begriffe wie Klima-RAF oder Klimaterrorismus, die natürlich eine klare Assoziation mit Gewalt und Extremismus herstellen sollen.
Puh, und wer prägt diese Debatte laut der Studie maßgeblich? Wer benutzt diese Frames?
Die Studie identifiziert da vor allem politische Akteure rechts der Mitte. Also die AfD, aber auch CDU, CSU und teilweise die FDP werden als Hauptnutzer dieser negativen Frames genannt. Eine wichtige Rolle spielen demnach auch die Polizeigewerkschaften. Die stellen Protestaktionen oft als unmittelbar gefährlich und illegitim dar und fordern dann härtere Gesetze oder Maßnahmen.
Und wie sieht's mit den AktivistInnen selbst aus? Kommen die noch zu Wort?
Das ist ein interessanter Punkt aus der Medienanalyse. Die zeigt nämlich einen Trend. Während die Stimmen von Polizei, Politik und Justiz im Diskurs seit 2022 dominanter werden, finden die Perspektiven und die Argumente der Aktivistinnen und Aktivisten selbst immer weniger Gehör. Ihre Anliegen, also warum sie protestieren, werden weniger thematisiert. Stattdessen rückt die Form des Protests und dessen vermeintliche Illegalität in den Vordergrund. Und auch hier zeigt sich wieder diese Unterscheidung. Die letzte Generation wird medial deutlich negativer und radikaler dargestellt als zum Beispiel Fridays for Future. Das passt ja wieder zu Amnestys Beobachtung, dass Aktivisten auch von Politikern diffamiert werden.
Ja, dieser Fokus auf Recht und Ordnung. Das führt uns direkt zu einem ganz zentralen Begriff in der Debatte, dem Rechtsstaat selbst. Der Verfassungsblog-Artikel, den du mitgebracht hast, der setzt sich ja kritisch mit diesem Buch Law statt Order auseinander, aber macht auch einen interessanten Punkt zum Rechtsstaatsbegriff an sich.
Ja, genau. Der Autor der Rezension, Kai Ambos, der kritisiert das Buch zwar in Teilen ziemlich scharf, aber er arbeitet sehr schön diese Ambivalenz des Rechtsstaatsbegriffs heraus. Er beschreibt ihn als janusköpfig, also mit zwei Gesichtern.
Janusköpfig?
Ja. Einerseits hat der Rechtsstaat historisch diese unglaublich wichtige Funktion, die Staatsmacht zu begrenzen und die individuellen Freiheitsrechte zu schützen. Das ist die eine Seite. Andererseits, so Ambos, kann der Begriff eben auch instrumentalisiert werden, um unter dem Deckmantel der Rechtsstaatlichkeit eine reine Law-and-Order-Politik zu betreiben, die dann genau diese Freiheitsrechte wieder einschränkt. Die Berufung auf den Rechtsstaat kann also beides sein, freiheitssichernd, aber eben auch freiheitsbeschränkend, je nachdem, welche Seite gerade betont wird.
Und diese Instrumentalisierung des Diskurses, dieses Framing, trifft das eigentlich nur Aktivistinnen und Aktivisten?
Nein, und das fand ich auch sehr aufschlussreich. Die Green Legal Spaces Studie enthält einen interessanten Exkurs, der zeigt, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können davon betroffen sein, gerade wenn sie sich öffentlich zu politisch aufgeladenen Krisenthemen äußern, wie eben dem Klimawandel. Die Studie beschreibt das als Elfenbeinturm-Aktivismus-Dilemma.
Okay, was heißt das?
Entweder wird ihnen vorgeworfen, sie seien realitätsfern in ihrem Elfenbeinturm, oder aber, sobald sie sich klar positionieren oder vielleicht sogar Handlungsempfehlungen geben, werden sie als aktivistisch abgestempelt und damit als parteiisch und unwissenschaftlich dargestellt. Diese diskursive Repression, also persönliche Angriffe, Beleidigungen, Kampagnen gegen die eigene Reputation, die kann eben dazu führen, dass sich Forschende aus öffentlichen Debatten zurückziehen.
Und das passiert wirklich?
Naja, eine in der Studie zitierte Umfrage unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im deutschsprachigen Raum deutet schon darauf hin, dass das kein Einzelfall ist. Rund 23% berichten von Beleidigungen, 19% von Angriffen auf ihre Reputation. Und 10% gaben sogar an, deshalb schon mal überlegt zu haben, ihr öffentliches Engagement einzuschränken. Das ist natürlich besonders problematisch in Zeiten, in denen wir ja wissenschaftliche Expertise für politische Entscheidungen eigentlich dringend bräuchten.
Okay, lass uns die Fäden mal zusammenführen. Wir haben einerseits Berichte über einen gefühlt und teils auch rechtlich schrumpfenden Raum für Protest. Das sehen wir bei Amnesty, das hören wir von den Aktivistinnen und Aktivisten in der Green Legal Spaces Studie. Wir sehen andererseits neue und verschärfte staatliche Instrumente vom Paragraph 129 über Ausweisungspläne bis hin zu Überwachungstechnologie wie Palantir. Dazu eine Justiz, die teils durch Routinen und möglicherweise politische Weisungen geprägt ist. Und über allem liegt dann dieser politische und mediale Diskurs, der bestimmte Protestformen zunehmend als illegitim und gefährlich framed. Also was bedeutet das alles, wenn wir auf deine Quellen schauen? Was ist das Gesamtbild?
Zusammengenommen zeichnen die Quellen schon das Bild einer deutlichen Spannung und einer möglichen Verschiebung in dieser Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Die Tendenz scheint aktuell eher in Richtung stärkerer Kontrolle, Überwachung und Kriminalisierung von Protest zu gehen. Insbesondere dann, wenn dieser Protest von etablierten Normen abweicht, so wie beim zivilen Ungehorsam.
Mhm.
Die Gefahr, die in den Dokumenten immer wieder anklingt, ist halt, dass dies nicht nur einzelne Gruppen trifft, sondern das Fundament demokratischer Teilhabe insgesamt schwächt. Eben durch diese Chilling Effects. Die Warnungen vor einer autoritären Wende oder einer Aushöhlung des freiheitlichen Rechtsstaats, die bei Amnesty oder auch in der Diskussion um den Rechtsstaatsbegriff im Verfassungsblock anklingen, die sollte man vor dem Hintergrund dieser gebündelten Informationen zumindest sehr ernst nehmen. Es geht offenbar nicht nur um vereinzelte Vorfälle, sondern um ein Muster, das Sorgen bereitet und ja auch von internationalen Beobachtern wie den UN-Berichterstattern kritisiert wird.
Ziemlich nachdenklichen Frage, die wir jetzt einfach mal an dich weitergeben möchten. Sie fragt, können wir uns eine Politik, vielleicht auch eine Gesellschaft vorstellen, die Protest, selbst wenn er unbequem ist, so wie ziviler Ungehorsam, nicht primär als Störung der öffentlichen Ordnung betrachtet, sondern seinen Inhalt ernst nimmt und ihn als potenziellen Ansporn für notwendige gesellschaftliche Veränderungen versteht? Angesichts der Trends, über die wir heute anhand deiner Quellen gesprochen haben, wie könnte eine solche andere Politik, ein anderer Umgang mit Protest konkret aussehen? Und welche Rolle könntest du oder solltest vielleicht auch du als Bürgerin oder Bürger dabei spielen, den Raum für demokratische Auseinandersetzung und eben auch für unbequeme Meinungen zu schützen und zu gestalten? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.